HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. 7 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben und gut 100 Tage nach dem Hurrikan ist in Haiti wenig zu sehen von Wiederaufbau oder einem guten Neustart. Der Inselstaat in der Karibik ist immer noch das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. 3/4 der Haitianer leben von weniger als $2 am Tag. Es gibt Hunger und Mangelernährung. Aus den Schlagzeilen ist Haiti weitgehend verschwunden und dennoch brauchen die Menschen dort nach wie vor Hilfe. Denn noch immer ist der Staat dort nicht in der Lage, für seine Bevölkerung zu sorgen. Und tatsächlich gibt es Menschen, die helfen, trotz aller Widrigkeiten und trotz aller Rückschläge. Dr. Anke Brückmann ist so eine. Mit ihrem Hilfsprojekt Projet Mencontre betreut sie eine Schule und ein Waisenhaus. Ich habe Dr. Brückmann im Südwesten der Insel erreicht, wo sie sich zusammen mit den Kindern unter das Wellblechdach einer Schule zurückgezogen hat, weil es dort schon wieder Unwetter gibt. Frau Brückmann, wir sind jetzt über den halben Globus hinweg miteinander verbunden und können sprechen von Haiti nach Frankfurt und irgendwie das jetzt als ganz selbstverständlich abtun. Wo sitzen Sie gerade? Wo steht Ihr Rechner?
Ich sitze im Bergstädtchen Beaumont im Südwesten des Landes auf unserer Baustelle in Fontainebleau, wo jetzt auch schon 6 Klassen unserer Schule und Vorschule untergebracht sind, sowie eine Gruppe der Waisenkinder. Hier ist alles ziemlich offen, man lebt weitgehend draußen und einige der Kinder sind gerade um mich rum.
Und im Hintergrund hört man das, was Sie gerade als Baustelle beschrieben haben. Was passiert da? Da wird gehämmert?
Da wird gerade die Photovoltaikanlage installiert.
Okay, woher kommt momentan der Strom für Ihr Gerät?
Ja, ich hatte zur Feier des Tages den Generator angeschmissen. Denn wir haben seit 2 Tagen keine Sonne, es gießt in Strömen. Und sobald wir mal wieder richtig gut Sonne haben, können wir dann auch die neue Photovoltaikanlage nutzen, die ganz wunderschönen, sauberen, deutschen, selbstgebastelten 220 Volt Strom bieten wird.
Wenn Sie jetzt mal so aus dem Fenster schauen oder wenn Sie sich umschauen, was sehen Sie? Schreiben Sie doch mal, wie ist die Umgebung?
Ja, ich sehe leider immer noch Verwüstung. Seit dem Zyklon Matthew Anfang Oktober ist kaum ein Baum stehen geblieben. Und an den Steilhängen sind überall frische Erosionsrinnen zu erkennen, gerade jetzt, wenn es wieder regnet. Wir hatten sowieso schon mit Abholzung und Brandrodung und Umweltzerstörung zu kämpfen. Die Bevölkerung war immer unzureichend mit Lebensmitteln versorgt. Und jetzt ist endgültig alles zerstört und man kann sagen, es ist wirklich ein sehr trauriger Anblick im Vergleich zu früher mit den kahlen Geröllhalden.
Das heißt, wir reden jetzt immer noch über die Folgen des Hurrikans Matthew, der über die Insel gezogen ist?
Ja.
Das, was Sie beschreiben, ist Ihr Blick auf Beaumont, eine Kleinstadt in den Bergen im Südwesten von Haiti, also ein ganzes Stück weit weg von der Hauptstadt Port-au-Prince. Und dort sind Sie mit Ihrer Hilfsorganisation Projet Mencontre aktiv. Warum eigentlich ausgerechnet dort? Wie sind Sie da hingekommen?
Ja, ich war in Haiti für verschiedene kleine und große Organisationen tätig. Und 1994 war ich hier während der Zeit des Embargos mit Ärzte ohne Grenzen. Und damals habe ich alle Kontakte geknüpft, die auch heute noch wichtig sind. 2002 haben wir dann Projet Mencontre in Deutschland als eingetragenen Verein gegründet und sind inzwischen in Haiti beim Planungsministerium als Hilfsorganisation anerkannt.
Man hört auch jede Menge Kinder im Hintergrund, stimmt das?
Ja, also hier neben mir steht Erik. Und auf der anderen Seite steht David, neben ihm ist der Jacqueline. Dann habe ich hier den Watson, der ist nur kurz bei uns, weil er einen Oberschenkel gebrochen hat. Dann hinter mir steht der Lüksei, die verfolgen das Gespräch alle aufmerksam. Die Kinder sagen gerade mal Hallo.
Hallo.
Die bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Haiti.
Sie fragen, wie es Ihnen geht.
Ah, mir geht es sehr gut. Wir haben gerade Schnee hier in Deutschland. Es ist Schnee gefallen.
Je dis la neige en Allemagne. Okay, können wir continuer?
Wie übersetzt man Projet Mencontre eigentlich? Kann man das mit Zusammenarbeit übersetzen? Ist das so ein Motto für Ihre Hilfsorganisation?
Ja, das ist im übertragenen Sinne Zusammenarbeit. Es heißt Projekt der sich begegnenden Hände und wichtig war eben, dass sich das die Haitianer für unsere Organisation ausgesucht haben, denn die sollen sich ja auch damit identifizieren können. Und in der bildreichen Ausdrucksweise wird dazu begegnende Hände.
Mhm. Offiziell geht es ja bei Ihrem Projekt um eine Schule für etwa 300 Kinder und um ein Waisenhaus für 75 Kinder. Die Kinder haben wir gerade schon kurz kennengelernt. Aber Frau Dr. Brückmann, Sie sind auch Ärztin. Was steht auf Ihrem Programm heute?
Ja, heute kann man fast gar nichts tun, denn es gießt in Strömen. Ja, also Waisenhaus und Schule sind schon ein ziemlich tagesfüllendes Programm. Die Schule hat 342 Schüler, ist eigentlich für 240 Schüler konzipiert. Das ist schon ein bisschen die Quadratur des Kreises, die alle unterzubringen. Aber die Eltern sitzen immer wieder heulend vor mir, wenn sie keinen Platz für ihre Kinder bekommen. Und also als Ärztin habe ich eigentlich nur dringende Notfälle, sonst wäre das wirklich nicht zu schaffen. Wir würden gerne eine stabile medizinische Versorgung aufbauen, aber das ist ohne weitere ehrenamtliche Helfer nicht möglich. Und Helfer zu bekommen, ist immer schon wegen der Sprachbarriere schwierig. Ich kriege hier alles rein, von Geburtshilfe bis Zähneziehen und von Cholera bis Schussverletzungen. Denn das staatliche Krankenhaus wurde beim Zyklon zerstört und hat vorher auch schon nicht funktioniert. Die Reste wurden geplündert. Und deswegen werden eben die Patienten vermehrt ins Waisenhaus gebracht. Ein paar stationäre Patienten habe ich immer im Zelt. Das Ambulanzzimmer hat leider bisher weder Fenster noch Türen. Und auch heute Morgen sind hier schon ein paar total durchnässte Kranke aus dem entfernten Dorf hier angekommen. Also da ist immer was zu tun.
Wie muss ich mir das vorstellen, da wo Sie arbeiten? Sind das Zelte, sind das feste Häuser? Wie ist das bei Ihnen aufgebaut, die Schule, das Waisenhaus und das dort, wo Sie leben und schlafen zum Beispiel?
Ja, wir leben zurzeit an zwei Orten. Wir hatten ein Waisenhaus und eine Schule mit Landwirtschaft drumherum und Sozialwohnungen drumherum im Viertel Nanguiné. Und nun haben die direkt vor unserer Haustür die neue Nationalstraße vorbeigeführt. Das heißt, wenn man die Tür aufmacht, steht man auf der Autobahn. Und da ich sehr viele Vierjährige und Behinderte habe, die von 10 Kilometer Straße hoch und runter zu uns kommen, ist das einfach zu gefährlich. Ich habe immer wieder schlimme Unfälle von dieser Nationalstraße, denn das ist praktisch mit einer Infrastruktur wie ein deutscher Feldweg und mit Leuten, die rasen wie auf einer deutschen Autobahn. Und manchmal wurde die Waisenhaushalle direkt zum Lazarett mit 19 Verletzten. Und wenn ich jetzt nicht die Notbremse gezogen hätte und den Umzug geplant hätte, auf kurz oder lang wäre ein Kind hier überfahren worden. Und deswegen haben wir schon seit einiger Zeit ein neues Gelände gekauft in einem weniger gefährdeten Viertel und wollen hier Waisenhaus und Schule da drauf bauen, während das alte Gelände für die Landwirtschaft und für Werkstätten genutzt werden soll, in der Hoffnung, dass wir auch mal berufsfördernde Programme anfangen können. Da sind wir nun gerade bei, aber von dem neuen Gelände steht nicht viel mehr als die Halle, die zentrale Halle und ein Vorschulklassenzimmer. Die meisten Zimmer haben noch keine Fenster. Insofern ist das alles hier sehr provisorisch. Patienten sind im Zelt. Ich lebe im Moment auch im Zelt. Wir helfen uns eben provisorisch, denn das Waisenhaus ist kaputt und die Schule ist stark beschädigt durch den Zyklon. So gut es geht, wieder ein paar Wellbleche draufgenagelt, aber immer noch liegen viele Kinder zu zweit in ihren Betten.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie als Ärztin wirklich nur das Nötigste machen wollen und haben von Schussverletzungen geredet. Das hat mich ein bisschen hellhörig gemacht. Es gibt ja Unruhen im Südwesten Ihrer Insel. Was spüren Sie davon?
Ja, sicher. Neulich hat jemand hier aus einem Vorort 5 Kugeln abbekommen. Den habe ich dann am nächsten Morgen in die nächste Stadt gebracht, nach medizinischer Erstversorgung. Und es war kaum durchzukommen, weil überall brennende Straßenbarrikaden waren und vermummte Demonstranten, teilweise auch ein wenig aggressiv. Aber ich bin immer noch gut durchgekommen. Jedenfalls ist die Situation hier sehr gespannt. Die Schulen sind geschlossen. Kein Schüler kann sich auf die Straße wagen. Meistens wäre es letztlich doch nicht so gefährlich, aber man kann eben keine Garantie abgeben.
HR Info, das Interview mit Dr. Anke Brückmann, Ärztin in Haiti. Frau Brückmann, eigentlich sind Sie in Haiti, um eine Schule zu betreuen, um Kinder auszubilden, ein Waisenhaus zu leiten. Aber nach dem, was Sie bislang berichten und das, was wir bislang gehört haben, da geht es ja doch wieder nur darum, dass die Kinder, dass die Menschen Essen haben, sauberes Trinkwasser, Stichwort Cholera, ein Dach über dem Kopf und medizinische Versorgung. Es scheint mir ja so zu sein, dass Haiti nach jeder Naturkatastrophe, nach jedem Sturm wieder komplett bei Null anfängt. Ist das so?
Ja, das kann man sagen. Wir hatten immer wieder politische Probleme. Wir hatten das Erdbeben, wir hatten danach die Cholera-Epidemie, jetzt hatten wir den Zyklon Matthew. Im Moment ist gerade wieder besonders schlimm, denn selbst wir, die wir nachts ein ordentliches Dach über dem Kopf haben, sind durchnässt und frieren bei diesem Unwetter. Und seit dem Zyklon Anfang Oktober hausen viele in löchrigen Unterständen, die sie aus zerfetzten Wellblechstücken zusammengesteckt haben. Und gegen die tropischen Regengüsse bietet das kaum Schutz. Und das ist jetzt im Moment wirklich unmenschlich und müsste eigentlich nach einigen Monaten nicht mehr sein. Menko und Reh ist im Moment dabei, Hütten neu zu decken, aber wir haben bisher nur 85 geschafft. Wir haben Geld für ca. 250 und es sind sicher noch etwa 2500 Familien in unserer Gemeinde ohne Dach über dem Kopf. Da sind wir einfach als kleine private Organisation zu schwach.
Und sonst kommt
auch schon vor dem Zyklon um die Grundbedürfnisse. Auch schon vor dem Zyklon hatten viele nicht genug zu essen. Und jetzt hat sich das noch mal verschärft. In einem abgelegenen Dorf erzählte mir eine Frau, dass sie einfach manchmal nur Guayabenblätter in den Topf tun, nur um was im Magen zu haben. Und das ist jetzt kein Kurzzeitproblem. Die Menschen leben von der eigenen Landwirtschaft, von der Hand in den Mund. Und das ist jetzt alles komplett zerstört. Und es fehlt für den Wiederaufbau auch vor allem an Saatgut. Vieles ist auch mit Geld nicht auf dem Markt zu kaufen. Wir haben im September zum letzten Mal Obst gegessen. Menko und Reh hat am Anfang Lebensmittelverteilungen durchgeführt, aber ohne Lieferungen größerer Organisationen können wir das nicht fortsetzen. Auch Trinkwasser war vorher schon ein Problem, das sich jetzt noch verschärft hat. Die Wasserversorgung der Stadt konnte immer noch nicht repariert werden und viele Menschen aus den abgelegenen Dörfern müssen stundenlange Fußwege zur nächsten Wasserstelle zurücklegen. Wir waren nach dem Zyklon auch erstmal mit den eigenen Problemen beschäftigt, weil ja die eigene Anlage zerstört war. Und auch unsere eigene Landwirtschaft ist ganz am Boden. Die Kinder mussten evakuiert werden und konnten jetzt auch nur provisorisch untergebracht werden. Und wir versuchen eben jetzt intensiv den Neubau mithilfe der Engineers Without Borders aus dem Karlsruher Institut für Technologie voranzutreiben, die uns schon lange eine sehr große Hilfe hier sind. Und in den ersten Tagen nach dem Zyklon konnte ich überhaupt nichts planen, weil eben Unmengen von Kranken und Verletzten vor unserem Tor lagerten.
Was glauben Sie, was müsste eigentlich passieren, damit sich langfristig mal wieder eine Perspektive für das Land auftut? Sie betreiben ja selbst auch oder hatten vor, Nahrungsmittel anzubauen, also eine Landwirtschaft in Gang zu bringen. Aber was muss insgesamt passieren, damit Haiti vielleicht irgendwann mal auf den grünen Zweig kommt?
Also es ist ganz eindeutig, dass der Produktionssektor angekurbelt werden muss. Es wollen alle im Dienstleistungssektor Geld verdienen. Alle wollen gerne mit Handel, Kleinhandel, Restaurant, Taxi, das sind die Informatik-Jobs, saubere Bürojobs. Damit wollen die Leute gerne Geld verdienen. Und das geht eben nicht, wenn im Land keine Produktion ist. Das ist eine Seifenblase. Deswegen ist es ganz wichtig, Handwerk und Industrie zu fördern. Und zwar so, dass es uneigennützig geschieht, dass sich nicht dass nicht wenige viel Geld damit verdienen und die meisten kleinen Arbeiter eben doch wieder nichts davon abbekommen.
Wie wichtig wäre eine stabile Regierung? Wir haben jetzt einen neuen Präsidenten in Haiti.
Ja, das ist auf jeden Fall essentiell, damit überhaupt irgendwas organisiert werden kann. Wir haben hier seit längerer Zeit keine stabile Regierung, weil die Wahlen nicht eindeutig ausgegangen sind und Provisorien können eben langfristig nichts planen.
HR Info, das Interview mit Dr. Anke Brückmann, Ärztin in Haiti. Es ist nun 7 Jahre her, dass das große Erdbeben Haiti so komplett zerstört hat. Wir von HR Info haben damals ja 1 Jahr lang sehr ausführlich berichtet. Und als ich 2010 und 2011 in Haiti war, da hatte ich ja die Hoffnung, diese Katastrophe könnte auch ein Neustart sein für das Land. Weg von den Diktatoren, weg von korrupten Eliten, die das Land ausplündern. Inzwischen habe ich diese Hoffnung eigentlich begraben. Frau Brückmann, haben Sie denn den Eindruck, dass sich Haiti je wirklich erholen konnte von dieser Katastrophe?
Nein, Haiti hat sich nie wirklich erholt von der Erdbebenkatastrophe. Aber man muss wirklich sehen, dass vorher auch schon vieles nicht in Ordnung war. Dass man nicht einfach wieder den Status quo herstellen konnte. Deswegen ist es so schwierig, da wirklich anzugreifen. Aber selbstverständlich sind die Spuren des Erdbebens noch lebendig.
Sie sind seit 1989 immer wieder auf der Insel, waren auch während des Erdbebens 2010 in Haiti. Wie haben Sie das damals erlebt und wo haben Sie das Erdbeben erlebt?
Ja, das Erdbeben war ja glücklicherweise nicht in unserer Region, sondern etwas westlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Ich war zufällig mit einigen Menschen am Epizentrum, weil ich mit einem behinderten Jungen zum Operieren unterwegs nach Kuba war. Überlebt haben wir, weil ein Fluss unterwegs Hochwasser hatte, den wir mit dem Auto hätten durchqueren müssen. Deswegen mussten wir warten und waren während des Erdbebens noch im Auto und nicht in dem Betonhaus in der Hauptstadt, das absolut platt war. Wir haben erstmal gar nicht gewusst, was da genau passiert ist, denn wir konnten durch einen Erdrutsch nicht weiterfahren. Telefon und Radio funktionierten nicht mehr. Erst als wir bei der Einfahrt in Port-au-Prince überall die Leichen auf der Straße sahen, konnten wir das Ausmaß der Katastrophe ahnen. Es war wirklich grausam. Man hat überall aus den Trümmern die Gliedmaßen rausstehen sehen. Und eine Hilfe war da überhaupt nicht möglich. Wir haben dann versucht zu helfen, standen ja aber auch mit leeren Händen obdachlos auf der Straße und haben 2 Wochen lang im Auto geschlafen. In der ersten Nacht habe ich versucht, mit Beleuchtung durch Handy-Display in einem arztverlassenen Krankenhaus Verletzte zusammenzuflicken, wobei die Körper, die da überall auf dem Boden lagen, nur zum Teil lebendig waren. Kam noch eine schwierige Geburt dazu. Und als dann die internationalen Hilfsorganisationen eintrafen, haben wir uns auf Evakuationen konzentriert. Denn in den anderen Landesteilen hatten die Organisationen ja noch keine Erfahrung. Und wir haben etwa 16.000 Menschen in ihre Heimatorte im ganzen Land gebracht. Das ist dann noch über Monate weitergegangen, die Flüchtlinge in den entfernteren Landesteilen zu betreuen.
Das sind sehr starke Bilder, die Sie da zeichnen. Hat Sie das eigentlich je wieder losgelassen? Können Sie das manchmal vergessen, das, was Sie damals gesehen haben?
Nein, das ist eigentlich immer präsent und das empfinde ich auch als gut so.
Warum gut?
Ja, sowas möchte man eigentlich nicht verdrängen. Das hat uns ja geprägt und hat auch die Menschen hier geprägt.
Und, man könnte auch sagen, traumatisiert. Irgendwie muss man da ja mit umgehen, oder?
Man muss sagen, dass die Menschen das erstaunlich gut weggesteckt haben. Das waren Menschen, die haben ihre Angehörigen verloren oder die haben Gliedmaßen verloren und haben trotzdem eigentlich immer die Fassung behalten. Und wenn man dann jetzt als jemand, der unverletzt geblieben ist, anfängt zu jammern, das wäre dann doch ein bisschen lächerlich.
HR Info, das Interview mit Dr. Anke Brückmann, Ärztin in Haiti. Frau Brückmann, eigentlich kommen Sie aus dem wunderschönen Schwarzwald. Sie sind Chirurgin. Was hat Sie eigentlich nach Haiti gebracht? Warum sind Sie seit 1989 immer da? Was treibt Sie an?
Ja, am Anfang war ich ja nicht immer da. Ich bin immer mehr da gewesen. Ich habe am Anfang Haiti ab und zu besucht. Ich war für verschiedene kleine und größere Organisationen in Haiti. Ich habe ja schon Ärzte ohne Grenzen genannt. Ich war mal auch eine Weile mit Tapanamur dort oder mit kleineren Gruppen. Aber die Aufforderung zum Bleiben kam sicher von den Haitianern. Es war vor allem dann auch der dringende Wunsch meiner haitianischen Freunde, eine Hilfsorganisation oder eine kleine Hilfsgruppe aufzubauen. Richtig Organisation wollten wir am Anfang nicht werden.
Das, was wir gerade hören, ist ein Platzregen auf dem Wellblechdach. Offensichtlich sehr intensiv und sehr laut.
Ja, es lässt schon gleich nach.
Jetzt höre ich sie wieder gut, ja. Sie hatten gerade gesagt, dass der Impuls, immer wieder zu kommen und am Ende vielleicht da zu bleiben, von den Leuten vor Ort kommt, von den Haitianern, die Sie kennen.
Ja, das ist richtig und das ist der entscheidende Punkt, der unserer Organisation Stabilität gibt. Wenn man immer wieder als Fremde, als Ausländer drum betteln muss, dass die Leute einem beim Helfen helfen, dann kommt man hier nicht vorwärts. Und ich habe ein gutes Team von einheimischen Mitarbeitern, die sich voll und ganz mit ihrem ganzen Leben für die Sache einsetzen und auch große Opfer dafür bringen.
Frau Brückmann, die Leute, die ich damals in Haiti kennengelernt habe, die ausländischen Helfer, die damals nach der Katastrophe da waren, sind inzwischen allesamt wieder weg. Aus welchem Stoff muss man sein, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um wie Sie da zu bleiben? Sind Sie frustresistent?
Nein, überhaupt nicht. Frust gibt es täglich und in ausreichenden Mengen und man hat auch jeden Tag die geregelte Portion Ärger. Aber hier vor Ort in Haiti ist eben der maximale Bedarf. Die Menschen brauchen unsere Hilfe ganz dringend. Und dann sind es natürlich die persönlichen Bindungen, vor allem an die Kinder, die es unmöglich machen, sich anders zu orientieren. Die Kinder wollen ja auch nicht alle paar Wochen ihre Bezugspersonen wechseln. Trotzdem kommen wir hier nicht recht weiter, weil es an kompetenten, erfahrenen, frankophonen, ehrenamtlichen Helfern aus verschiedenen Berufsgruppen fehlt. Da wir als kleiner privater Verein keine Gehälter an deutsche Helfer zahlen, sondern die Spenden lieber in Haiti ausgeben. Und wer ein bisschen rudimentärisch Französisch kann und durch seinen Beruf etwas beitragen kann und wer sich vielleicht auch noch ein paar Monate Zeit nehmen kann, ist herzlich willkommen im Team.
Das geben wir gerne so weiter. Vielen Dank, Frau Brückmann. Wenn Sie sich was wünschen dürfen für Beaumont, für Haiti, was wäre das? Was wäre der größte Wunsch?
Das Wichtigste für die nächste Zeit ist, Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Jugendlichen zu schaffen. Es ist immer relativ einfach, sie vom Verhungern zu retten. Wir haben ja immer wieder stark unterernährte Kinder, die sterben würden, wenn wir sie nicht nehmen würden. Und es ist uns auch gelungen, ihnen Lesen und Schreiben und Rechnen beizubringen. Aber eine vernünftige Berufsausbildung ist extrem schwer. Sowas gibt es nicht vor Ort und da können die sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Da müssen wir von außen was anregen und das geht nicht ohne kompetentes Know-how.
Vielen Dank, Frau Brückmann. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre Arbeit in Haiti. Das war HR Info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler. Und wenn Sie die Arbeit von Frau Brückmann unterstützen wollen, dann schauen Sie auf unsere Internetseite hrinforadio.de. Da haben wir die Infos, den Kontakt und natürlich auch den Podcast dieser Sendung zum Runterladen.